Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente oder Kryptowährungen. Die Podcast-Hosts oder Gäste haben unter Umständen Positionen in den besprochenen Finanzinstrumenten oder Kryptowährungen. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selbst, was ihr macht.
Es ist nicht Folge 89 von Alles Coin, Nichts Muss, sondern ein ganz besonderes Special. Julius ist mir nämlich vor ein paar Wochen fremdgegangen, indem er sich mit Alexander Bechtel von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll auf dem Fintech-Triple unterhalten hat. Rausgekommen ist eine fantastische Folge, wo die beiden darüber sprechen, ob Krypto, Bitcoin, Ethereum etc. wirklich als Anlageklasse taugen oder nur ein Spekulationsobjekt sind. Bevor ich euch jetzt weiter zutexte, würde ich sagen, hört am besten mal rein, es lohnt sich auf jeden Fall.
Wir würden gerne einen kleinen Live-Podcast aufnehmen. Wir haben uns das Thema rausgesucht, Bitcoin als Asset-Klasse, als Investition oder vielleicht doch am Ende nur Tech-Spekulation. Julius wurde gerade schon vorgestellt, von Alles Coin, Nichts Muss. Ich bin als Vertretung hier des Podcasts Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Wir haben in den letzten Monaten, oder wie lange gibt's euch schon, Julius?
Uns gibt's eineinhalb Jahre gut.
Eineinhalb Jahre. Ja. Uns gibt's seit 2019, also seit mindestens eineinhalb Jahren podcasten wir so ein bisschen nebeneinander her und deswegen dachten wir uns heute mal, es wird Zeit, dass wir gemeinsam auf die Bühne gehen oder gemeinsam podcasten und freuen uns natürlich, dass ihr dabei seid. Wie gesagt, ist Bitcoin, ist Krypto Investition oder Tech-Bubble? Wir schauen uns an, wie groß ist dieser Markt eigentlich? Wie kann man investieren? Und dann am Ende wird es vor allem darum gehen, hat das Ganze überhaupt einen Mehrwert? Also sollten wir vielleicht am Ende investieren oder nicht investieren? Es wird kein Investment-Advice sein. Wir dachten uns, um das Ganze ein bisschen spannend und lustig zu machen am Anfang, fangen wir mal an, uns gegenseitig Fragen zu stellen und wir wissen also nicht, welche Fragen jetzt kommen und die Antworten geben euch hoffentlich, wenn wir sie denn überhaupt wissen, einen Überblick darüber, wo steht dieser Markt heute, wie groß ist er, wie auch immer. Willst du anfangen, die erste Frage zu stellen?
Oder? Sehr gerne, genau. Also die Idee ist nicht nur uns gegenseitig zu challengen, sondern auch ein bisschen so eine Intro zu geben, wo stehen wir überhaupt heute, was ist der Status quo. Und was ich dich fragen wollte, ist, hast du eine Vorstellung davon, wie viel Dollar letztes Jahr in Stablecoins gesettelt wurden auf einer Blockchain?
In Stablecoins on-chain gesettelt. Ich weiß, dass die Zahl sehr groß ist, dass die Zahl größer war als das, was bei Mastercard gesettelt wurde und ich glaube ein bisschen kleiner als das, was bei Visa gesettelt wurde und es müsste so 6, jetzt ist die Frage, ob es deutsche
Dollar.
Ja, aber weil auf Englisch ist es immer Billion and Trillion und auf Deutsch ist dann Milliarden und ich würde sagen 6 Billionen.
Ein bisschen mehr, es sind 11. Also 11 Trillion Dollar. Und du hast recht, das ist nur ein Ticken weniger als das, was Visa gemacht hat. Aber es ist ganz interessant, weil es auch zeigt, wie groß mittlerweile, wir haben ja vorhin hier auch so ein schönes Stablecoin-Panel mit unter anderem auch kritischen Takes gesehen, wie groß Stablecoins mittlerweile schon sind und wie weit das auch schon adoptiert ist. Und dieser Markt ist einfach unglaublich stark gewachsen, also war irgendwie unter 3 Milliarden auch vor 5 Jahren. Und jetzt beim Peak, glaube ich, über 160 Milliarden groß und heute sprechen wir also über 130 Milliarden. Circa. Ich glaube, es ist auch davon auszugehen, dass das weiter stark wachsen wird in der Zukunft. Also fast so groß wie Visa und wahrscheinlich in Zukunft viel, viel größer noch.
Ja. Also ich bin ein riesengroßer Stablecoin-Fan, deswegen fällt es mir fast ein bisschen schwer, das jetzt zu sagen, was ich gleich sagen werde. Ich finde diesen Vergleich mit Visa mal ein bisschen unfair, weil Visa ist natürlich, da geht es rein um Zahlung, während Stablecoins natürlich viel als Settlement Asset im Trading genutzt werden. Das heißt, das ist nicht ganz Äpfel mit Birnen verglichen. Nichtsdestotrotz ist die Zahl natürlich beeindruckend.
Genau, ich glaube, es ist eine schöne Proxy, weil es oftmals ja auch oder lange hieß, dass Crypto Rails nicht skalierbar sind und quasi die Blockchain ja immer sehr stark limitiert ist, was ja auch lange Zeit auf jeden Fall war und ich glaube heute immer noch zum Teil wahr ist. Aber ich glaube, was wir halt gesehen haben, ist, dass wir beim Thema Skalierbarkeit über die letzten Jahre einfach massive Fortschritte gemacht haben und deshalb glaube ich, ist der Visa vielleicht so doch ganz interessant, um mal so eine Benchmark zu bekommen.
Absolut. Gut, erste Frage an dich. Wenn ich jetzt eine Rangliste erstellen würde mit den größten Assets global, also da sind Commodities dabei, da sind Firmen dabei, auf welchem Platz wäre Bitcoin und auf welchem Platz wäre Ether, also die zwei größten Kryptowährungen? Ich gebe den Tipp, Platz 1 ist Gold und Platz 2 ist Apple. Wann glaubst du, kommt Bitcoin?
Kommt Bitcoin auf Platz 15?
Sehr nah dran, es ist Platz 12.
Okay.
Also ich glaube direkt hinter Tesla.
Okay.
Also das 12. größte Asset global.
Okay. Und Ether wahrscheinlich irgendwo eher Richtung 20, zwischen 20 und 30, eher wahrscheinlich Richtung 30.
42.
Ah, okay,
also doch, knapp hinter Coca-Cola, noch kurz vor Platinum in der Ether. Aber also gerade, dass Bitcoin auf Platz 12 ist, wir waren auch schon mal in den Top 10 mit Bitcoin, fand ich unglaublich beeindruckend und ist für mich auch immer so ein Stück weit ein Argument. Ich bin jetzt viel im institutionellen Bereich unterwegs, wenn jetzt ein Asset Manager, eine Bank, ein Investment Manager, wie auch immer, sich überlegt, okay, ich bin in diesem Universum unterwegs und Bitcoin, nichts mit Bitcoin zu machen, keine Produkte rund um Bitcoin zu bauen oder um Ether, bedeutet im Falle von Bitcoin, ich missachte das 12. größte Asset global, irgendwann mal in den Top 10, ja. Und das muss man sich erstmal leisten können, zu sagen, ich lasse dieses Asset voll und ganz außen vor. Es ist nicht wichtig für mich, ja, obwohl Top 10 oder Top 12.
Super spannend, vor allem, also ich bin schon vor über 10 Jahren zum Thema Krypto gekommen und wenn man das mal so ein bisschen über die Jahre miterlebt hat, also damals war das noch so, okay, irgendwie illegale Assets im Dark Web und jetzt heute sprechen wir werden wahrscheinlich gleich auch noch über irgendwie Adoption und ETFs und sonst was sprechen und 12 großer Asset, also ist schon ein weiter Weg, den man da irgendwo gemacht hat. Ich habe noch eine Frage für dich und zwar kennst du ja Coinbase ganz bestimmt und es gibt eine dezentrale Börse, also jetzt sprechen wir ein bisschen über DeFi und DeFi-Adoption, Uniswap, die über einen weiten Zeitraum, so in den letzten 18 Monaten, ein ähnliches Trading-Volumen wie Coinbase hatte. Jetzt gerade wieder ein bisschen weniger, aber sagen wir mal, ungefähr so viel Volumen macht wie Coinbase. Coinbase hat ungefähr 3.500 Mitarbeiter. Meine Frage wäre jetzt, was glaubst du, wie viel Mitarbeiter braucht Uniswap, um genauso viel Volumen zu machen wie Coinbase?
Oh, das ist eine gute Frage. Also Uniswap ist natürlich schon mal dadurch, dass es ja eigentlich diese komplette Börse im Endeffekt ein Smart Contract ist und mehr oder weniger automatisiert läuft, werden es definitiv deutlich weniger sein. Ich würde mal sagen, oh, das ist jetzt wirklich ins Blaue geraten, dass Uniswap 50 Mitarbeiter hat.
Ja, laut LinkedIn sind es ein paar mehr. Man muss dazu sagen, dass Uniswap Labs, die Company dahinter, aber auch an weiteren Produkten arbeitet. Also jetzt nicht nur an dem Core-Protokoll. Da sind es ungefähr 100 laut LinkedIn, aber wahrscheinlich so irgendwo zwischen 50 und 100, wahrscheinlich eine gute Schätzung. Und zeigt halt einfach ganz interessant, wenn wir gleich über auch die Adoption von oder die Weiterentwicklung von Smart Contracts und DeFi-Protokollen sowas sprechen, wie effizient das ist. Also ein Protokoll als neue Form von einem Geschäftsmodell, was quasi in Form von Code auf einer Blockchain lebt, ist relativ lean als Company und du brauchst halt dann nicht mehr so viel Mitarbeiter, um das Volumen von Coinbase zu machen.
Ja, faszinierend. Gut, nächste Frage für mich. Jetzt gehen wir ein bisschen wir gehen ein bisschen in den Investmentbereich jetzt. Mal angenommen, du hättest am 1. Januar 2022 angefangen, jeden Tag 10 Euro in Bitcoin zu investieren. Bis heute. Kleiner Tipp noch, am 1. Januar 2022, das war kurz nach dem absoluten All-Time-High, also war der Kurs noch bei knapp 50.000, ab dann jeden Tag 10 Euro investiert. Wie viel Verlust hättest du bis heute gemacht?
Das ist echt eine gute Frage. Jeden Tag 10 Euro, also so klassisches Dollar-Cost-Averaging.
Du hättest 7.000 Euro investiert, das kann ich dir sagen. Also aber wie viel hättest du gerade in deinem Portfolio?
Mein Bauchgefühl würde sagen, ich wäre ziemlich break-even. Vielleicht ein bisschen noch ein paar Prozent im Minus. Sagen wir mal, irgendwie 5-10% im Minus.
Ja. Also ich war ein bisschen unfair gestellt, die Frage. Du hättest nämlich 40% Gewinn gemacht.
Ah, war. Okay.
Also dadurch, dass wir jetzt natürlich durch den Krypto-Winter gegangen sind, ist also tatsächlich so, selbst wenn du am All-Time-High, also ich gar nicht mal, selbst wenn wir bei 66.000 angefangen hätten, dieses Dollar-Cost-Averaging zu machen, wären wir mittlerweile im Plus. Es gibt also niemanden mehr, der seit Anfang an, egal wann man eingestiegen ist in Bitcoin, wenn man Dollar-Cost-Averaging gemacht hat, ist man im Plus.
Ist tatsächlich ein Thema, was wir bei uns im Podcast ein paar Mal schon besprochen haben und auch gesagt haben, dass das, glaube ich, durchaus sinnvoll ist. Märkte zu timen ist, glaube ich, schwierig. Ich glaube, im Krypto hast du diese sehr starken Ausschläge nach oben und nach unten durch die Hype-Phasen, die wir jetzt ein paar Mal gesehen haben, wo man dann vielleicht schon so ein bisschen, wenn der Busfahrer irgendwie über seine neuesten Token spricht, dann ist vielleicht wieder ein gutes Signal, mal doch das Dollar-Cost-Averaging vielleicht auszusetzen, aber sicherlich grundsätzlich ein gutes Mittel, um in den Markt reinzukommen. Letzte Frage von meiner Seite, dann können wir gerne auch in die Diskussion übergehen. Jetzt Ethereum als größtes Smart Contract Blockchain, hast du gerade schon gesagt, 42 ist der größte Asset global. Was glaubst du denn, was die dieses Jahr an Umsatz machen? In Form von Fees auf dem Protokoll, also auf der Blockchain, und wie viel davon ihre Profit-Marge ist.
Oh. In Prozent. Noch eine leichte Frage zum Abschluss. Also die Zahl habe ich mal gelesen, wie viel sie umsetzen, aber da tue ich mich jetzt sehr schwer. Ich orientiere mich jetzt mal an den Stablecoins. Das waren ja, glaube ich, 11 Billionen, hast du gesagt. Ich glaube, also da geht es ja um Gewinn wahrscheinlich, den Viehgewinn,
genau,
oder?
Genau.
Also es wird deutlich niedriger sein natürlich, aber ich vermute schon, dass da etwas im Milliardenbereich hängen bleibt. Ich sag jetzt mal 10 Milliarden.
Ja, ein bisschen weniger. Ich meine, das Jahr ist noch nicht um, also mal gucken, was das Q4 noch bringt. Aber wahrscheinlich so 2 bis 2,5 Milliarden.
Okay.
Und 85% davon ist aber Gewinn,
wow.
Weil es gab ja ein Upgrade von Ethereum letztes Jahr und seitdem werden signifikant weniger an die Miner, oder die gibt's ja nicht mehr, an die Validatoren jetzt ausbezahlt. Und einfach nur das vielleicht mal als Beispiel, um zu sehen, okay, so Blockchains können auch wirklich ein interessantes Geschäftsmodell sein. Also das ist jetzt nicht nur irgendwie ICOs und irgendwo man wird damit reich, dass man irgendwie dem armen Retail irgendwelche Token verkauft, sondern wenn man wirklich ökonomische Aktivität auf die Blockchains bekommt, dann kann das auch Spaß machen aus einer Unternehmenssicht.
Lass uns doch, und ich weiß, dass wir das ein bisschen anders geplant hatten, Julius, aber ich finde, das Thema passt gerade super, da nochmal einfach ein bisschen tiefer reingehen und als Ethereum, als Firma uns mal ansehen. Was mich da nämlich total fasziniert ist, dass dieser Gewinn, der da generiert wird, diese 2,5 Milliarden, das wird da dadurch generiert, dass Ethereum als Ökosystem, als Plattform so eine Art grundlegende Infrastruktur für ganz, ganz viele Dinge. Es wird ja teilweise der Weltcomputer genannt. Ich kann da Programme drauf bauen. Da werden alle möglichen Anwendungen drauf gebaut und scheinbar auch genutzt. Und dafür wird bezahlt. Was ich mir total faszinierend finde, ist, dass wir jetzt als Endnutzer zum ersten Mal so auch in der Geschichte unseres Finanzmarktes die Möglichkeit haben, an dieser Fee-Generierung auf Basis der Marktinfrastruktur teilzuhaben. Also heute, wenn ich sehe, Marktinfrastruktur heißt heute Zahlungen, Handel an Börsen. Die da die Gewinne einsammeln, sind natürlich die Banken, die Market Maker an den Börsen, die Börsen selbst. Ich habe da als Retail-Kunde überhaupt keine Möglichkeit, mich daran zu beteiligen. Und das Schöne am Krypto-Ökosystem ist, dass ich jetzt bei Ethereum, durch das Staken zum Beispiel, kannst du gerne gleich was noch dazu sagen, plötzlich Teil der Marktinfrastruktur werden kann. Ich liefere meinen Service da und bekomme aber auch eine Fee dafür.
Genau, das ist so Teil des Grundgedanken eines dezentralen Protokolls, das irgendwann Tokens ausgeschüttet hat. Wenn man diese Token besitzt, hat man eine Form von, heißt es mal, Equity, Programmable Equity in Anführungszeichen. Da muss man sehr vorsichtig sein, weil Tokens sind nicht gleich Tokens, sind teilweise sehr unterschiedlich ausgestaltet. Manche besser, manche weniger gut. Aber tatsächlich, wie du sagst, und das ist, glaube ich, auch für viele Leute interessant und ist vielleicht dann auch schon fast wieder eine Überleitung gleich zu Bitcoin, aber lass mich noch schnell was zu Ether sagen. Weil wenn man jetzt daran glaubt, dass Blockchain-Technologie irgendwie Anwendung findet und dass es auch Netzwerkeffekte gibt, in Klammern, die sehen wir sehr extrem auf der Blockchain, dann ist das vielleicht interessant, um weniger zu sagen, okay, ich glaube irgendwie an Ether oder so, aber ich glaube daran, dass hier irgendwie Unternehmen aufgebaut werden oder Protokolle gebaut werden und ich kann mir halt quasi ein Teil von dieser ökonomischen Aktivität kaufen, indem ich da irgendwie in Assets investiere. Gleiches Beispiel mit Uniswap, die ich vorhin genannt habe, größte dezentrale Börse. Die haben auch einen Token, der hat noch keinen Fee-Switch, oder die haben keinen Fee-Switch, das heißt, es gibt kein Revenue-Sharing von den Umsätzen, die generiert werden für die Tokenhalter. Vielleicht mal in Zukunft. Aber auch da kann ich mir quasi einen Anteil an der größten dezentralen Börse in Form von einem Protokoll, die auf einer Blockchain aktiv ist, kaufen. Genau, zum Thema Value Capture auch noch bei Bitcoin. Ich glaube, es ist ja sehr ähnlich, ne? Also ich glaube, Bitcoin ist für mich übrigens, weil wir hier als Thema an Asset-Klasse, Krypto als Asset-Klasse haben, also wenn ich drüber nachdenke, würde ich da sehr stark unterscheiden. Für mich wäre Bitcoin zum Beispiel eine eigene Asset-Klasse.
Ja.
Ich würde sagen, Bitcoin ist ein ganz anderer Use-Case als jetzt ein Ethereum, als jetzt irgendwie andere Blockchains, als DeFi. Die würde ich so bündeln unter dem Thema Smart Contract Plattformen. Meinetwegen kann man die als eine Asset-Klasse nehmen. Wahrscheinlich wird sich das auch noch weiter aufteilen in Zukunft. Aber Bitcoin ist für mich irgendwie sehr stark dieser Store of Value Use Case, also quasi global akzeptiertes digitales Gold. Weiß den Begriff mögen manche Leute nicht, aber
ja.
Ich bleibe jetzt mal dabei. Und auch da kannst du sagen, okay, es gibt nur 21 Millionen Token global und wer weiß, wie viele Leute das noch in Zukunft interessant finden und ich kann mir da einen Teil des Netzwerks kaufen.
Ja, lass uns da mal gleich noch ein bisschen tiefer darauf eingehen, vielleicht bevor wir das machen. Und by the way, ich gebe dir recht, vielleicht nicht, es ist vielleicht keine extra Asset-Klasse, aber es sollte zumindest klar sein, dass Bitcoin völlig andere Probleme löst als Ether. Es ist ein bisschen, also
ja.
Zu sagen, Bitcoin ist dasselbe wie Ether, ist wie zu sagen, Tesla macht dasselbe wie Siemens oder so. Ja, das sind einfach zwei unterschiedliche Dinge. Vielleicht,
ist so ein bisschen der Historie geschuldet, ne? Also weil es war halt lange Krypto, Krypto war immer so ein Ding und ist es immer noch für die meisten Leute, glaube ich. Und mittlerweile muss man, glaube ich, unterscheiden. Innerhalb der Krypto-Assets hast du, glaube ich, unterschiedliche Use-Cases und dann entsprechende Tokens dafür. Aber du hast quasi auch einfach die Blockchain-Technologie, die auch ganz anders verwendet wird, ne? Also Stichwort Stablecoins, aber auch das, was unter Real-World-Assets oder Tokenisierung von Assets, die letztendlich auf der Blockchain dann tokenisiert werden, die jetzt aber keine Krypto-Assets per se sind. Also ich glaube, ja, das ist wahrscheinlich so ein Prozess, der ein paar Jahre braucht, aber ich glaube, das wird sich auch weiterentwickeln und wir werden nicht nur von Krypto als so ein Ding irgendwie sprechen, sondern ich glaube, es wird sich weiter differenzieren.
Ja. Bevor wir jetzt gleich nochmal ein bisschen tiefer in den wirklich die Anwendungsfälle und den Mehrwert und warum man überhaupt investieren sollte, lass uns doch vielleicht kurz einen Schritt zurückgehen und erstmal über das Wie reden. Also welche Möglichkeiten habe ich denn heute eigentlich in Krypto zu investieren?
Ja gut, historisch haben Leute Exchanges viel genutzt, angefangen, also sehr stark zentrale Börse am Anfang oder Peer-to-Peer-Börsen ganz am Anfang, um Bitcoin zu kaufen. Man hat dann gesehen über die Jahre immer wieder, dass das natürlich in einem so einem mehr oder weniger unregulierten Markt auch stattgefunden hat oder schwach regulierten Markt. Jetzt, wir haben letztes Jahr FTX mitbekommen, gab es aber auch schon früher mit Mt. Gox und vielen anderen Beispielen, wo man dann gesehen hat, okay, wenn ich meine Assets auf der Börse lasse, habe ich ein gewisses Risiko, was ich auf mich nehme, weil ich habe halt hier eine Counterparty, der ich irgendwo vertraue, mit der Custody meiner Assets. Es ist immer noch so, dass, glaube ich, der Großteil der Leute über Börsen in Assets investieren, also quasi direkt in Assets investieren. Es gibt ja auch noch indirekte Möglichkeiten. Aber es hat sich eben auch jetzt gerade über die letzten so 2, 3, 4 Jahre eben eine ganze dezentrale DeFi-Welt aufgebaut, wo ich auch auf DeFi-Protokollen in Assets investieren kann. Das setzt aber voraus, dass ich dann auch selber Custody meiner Assets mache, was nicht ganz trivial ist. Ihr habt das vielleicht oftmals schon gehört in den Schlagzeilen, irgendwie, dass Leute gehackt werden, dass irgendwelche Wallets geklaut werden, dass irgendwer seine Wallet auf dem Sperrmüll wieder sucht oder sonst wo. Ja. Gibt's sehr interessante Stories. Genau, das ist eben der Grund, wenn man selber seine Assets halten möchte, dann hat man eben auch die Verantwortung dafür und ist nicht etwas, was ich jedem unbedingt zumuten möchte. Das sind so die Möglichkeiten, direkt zu investieren.
Vielleicht bevor wir auf die Indirekten gehen, also die direkt heißt im Endeffekt, ich lade mein Geld auf eine Börse, kaufe mir da dann die Bitcoins, die liegen dann normalerweise erstmal auf der Börse, die werden dann auch von der Börse verwahrt, was schon ein bisschen ungewöhnlich ist, weil wenn ich mir heute das Finanzsystem ansehe, dann ist eigentlich der Handel von Assets und die Verwahrung, das sind zwei unterschiedliche Rollen, das ist ganz, ganz oft im Kryptosektor noch vereint, was auch zu Problemen führt. Die SEC ist ja jetzt deswegen auch Binance und Coinbase nochmal nachgegangen. Das ist schon mal ein bisschen speziell und dann ist eben was ganz Spezielles. Ich kann, wenn ich direkt investiere und die Bitcoins wirklich besitze und auf der Börse liegen habe, eben auch auf mein, vereinfacht gesagt, auf mein Handy laden und dann habe ich eben die Bitcoins wirklich selbst, ein bisschen wie Bargeld. Und ich war mir da nicht ganz sicher, ob wir uns da einig sind, aber du meintest auch gerade schon, du würdest es nicht jedem zutrauen, das selbst zu machen. Ich bin da auch sehr skeptisch, weil eigentlich ist ja das Mantra immer, gibt es ja so diesen Spruch im Crypto-Space, not your keys, not your coins. Also wenn du die Bitcoins nicht selbst besitzt oder die Schlüssel zu deinen Bitcoins, dann gehören sie dir auch nicht. Ich bin da nicht ganz so radikal, muss ich sagen, weil ich eher denke, so der normale Endnutzer und natürlich die absoluten Nerds bekomme ich das vielleicht hin, aber der normale Endnutzer ist normalerweise relativ bequem und kann auch nicht sonderlich gut mit, sagen wir mal, der sicheren Verwahrung von Passwörtern umgehen. Mhm. Und ich persönlich von mir würde sagen, ich würde auf jeden Fall lieber einem professionellen Verwahrer vertrauen, als mir selbst diese Passwörter irgendwo sicher zu speichern. Das Problem, das wir aber heute haben, ist, es gibt diese guten professionellen Verwahrer für Retail-Kunden noch nicht. Ich habe die Börsen, die teilweise auf den Bahamas sitzen und dann ist das Geld plötzlich weg, ja. Und wen ich eben noch nicht habe, ist die großen Banken zum Beispiel, wo ich sage, da habe ich heute mein Geld, den vertraue ich, da würde ich sofort auch meine Coins hinlegen.
Ja.
Wir sind in einem ganz komischen Zwischenmoment gerade, ja.
Ja, genau. Ich glaube, es gibt zwei. Gibt's den Trend, dass wir gerade sehen, dass mehr Banken sich auch dafür öffnen. Ich glaube, jetzt letzte Woche gab es ja die Meldung mit der Commerzbank, jetzt genau, mit der Krypto-Verwahrlizenz, aber gab es ja viele Meldungen in den letzten Monaten und Jahren. Und gleichzeitig gibt es aber auch technische Fortschritte. Also zum Beispiel, was Coinbase ja hat, ist, die haben so eine Technologie, dass du den Schlüssel dass Coinbase nicht mehr den ganzen Schlüssel zu deinen Coins hält, sondern du hältst den zwar, aber der wird quasi mehrere Teile aufgeteilt, ein bisschen technisch, deshalb vereinfache ich es jetzt mal, und jeder hält einen Teil des Keys. Das heißt, wenn du gehackt wirst, kann trotzdem jemand was mit deinen Assets anfangen, aber du musst auch nicht Coinbase zu 100% vertrauen, also so ein Mittelweg, sagen wir es mal. Ja.
Eine lustige Anekdote dazu, die Winklevoss-Zwillinge, das sind diejenigen, die von sich behaupten, sie hätten Facebook gegründet, vielleicht haben sie es auch, haben auf jeden Fall extrem viel Geld damit verdient, die sind sehr, sehr früh in Bitcoin gegangen, ich glaube schon 2013 oder so, also gehören zu den größten Bitcoin-Haltern global, und die haben sich natürlich auch irgendwann Gedanken dazu gemacht, wie setzen wir unsere Sicherheit auf, und da waren wir in 2014, 15, also da gab es jetzt überhaupt keine wirklich guten Verwahrer, die haben also diesen Schlüssel, den man braucht, um an die Bitcoins ranzugelangen, haben sie in 4-5 Teile zerteilt und sind durch die ganz USA geflogen und haben sich über die ganzen Vereinigten Staaten hinweg verschiedene Bankschließfächer gemietet und haben da ihre Schlüssel sozusagen deponiert. Also ja, so geht's natürlich auch.
Bisschen wie bei Harry Potter mit den Horcruxen.
So ähnlich,
hoffentlich findet's keiner. Du wolltest was sagen zu indirekten Möglichkeiten. Also wenn ich jetzt nicht die Tokens direkt kaufe, indirekte Möglichkeiten in Kryptoassets zu investieren.
Genau, also ein Problem rund um diese direkten Investments ist natürlich, dass ich die Infrastruktur dafür brauche. Also in dem Fall bieten mir die Kryptobörsen diese Infrastruktur, aber ich brauche eben doch irgendwie ein Wallet, ich muss mit Coins, Tokens umgehen können, und viele mögen es nicht. Retail-Kunden haben vielleicht ein bisschen Respekt davor, und vor allem für institutionelle Kunden hieße das natürlich, dass ich mich an neue Service-Provider anschließen muss. Ja. Weswegen es für ganz viele größere institutionelle Investoren erstmal deutlich leichter ist, wenn ich Exposure haben möchte zu dem Asset, zu sagen, ich mache das über ein Vehikel, das ich kenne. Und das ist normalerweise irgendein reguliertes Finanzinstrument. Ich sage immer so, irgendwas, was eine ISIN hat. Ja. Und das wird eben auch ganz stark gemacht, dass jetzt Asset Manager oder andere Finanzstrukturierer hergehen und sagen, ich wrappe den Bitcoin in irgendein voll reguliertes Konstrukt. Das kann ein Fonds sein. BlackRock macht das jetzt in den USA mit einem ETF. Wir bei der DWS machen das in Europa mit einem ETC. Dann ist der Bitcoin sozusagen über ganz normale Broker zugänglich. Ich kann investieren, habe den in meinem Depot liegen und brauche keine neue Infrastruktur, muss mich nicht mit Schlüsseln, Passwörtern, Private Keys beschäftigen, aber bekomme eben trotzdem diese Exposure. Besitze die Bitcoins aber dann eben nur indirekt. Ja, also dann, die werden natürlich dann in dem Fall vom Asset Manager eingelagert, und ich bekomme vom Asset Manager ein Finanzprodukt, das ich dann besitze.
Ja, ich glaube, gerade in dem Bereich sehen wir ja aktuell sehr viel. Ja, Innovation ist, glaube ich, das falsche Wort, aber es bewegt sich sehr viel. Stichwort Spot-ETFs in den USA, wo jetzt, glaube ich, 9 ETFs beantragt wurden,
ja,
die nach aller Vermutung auch von irgendwie Bloomberg-Analysten mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit in den nächsten Monaten dann bewilligt werden. Das ist schon nochmal interessant, wenn wir hier uns nochmal einen Schritt zurücknehmen, Krypto als Anlageklasse. Das setzt ja ein bisschen voraus, dass es auch signifikant Anleger gibt, die in diese Assets rein wollen. Ich meine, ich komme so ein bisschen mehr aus der Crypto-Natives-Sicht. Ja. Da gibt es jede Menge Leute, die in Crypto-Assets rein wollen und das auch schon lange machen. Das sind jetzt aber nicht die Leute, die global signifikante Volumina ausmachen. Glaubst du denn, dass so Spot-ETFs jetzt in den USA, um das mal als Beispiel zu nehmen, oder auch andere indirekte Finanzprodukte, die vielleicht den herkömmlichen Assets, die die Leute bereits investiert haben, näher kommen, dass das nochmal so ein großer Unlock wird und Krypto wirklich auch als Asset-Klasse noch weiter definiert? Zuletzt Äußerungen von Larry Fink, hier CEO von BlackRock, der gesagt hat, der Anstieg des Bitcoin-Kurses ist a flight to quality, also Bitcoin als harten Asset letztendlich dargestellt hat und sich auch sehr positiv über Tokenisierung als solche geäußert hat. Also die scheinen sich ja schon so ein bisschen zu positionieren.
Und ich glaube, das ist auch tatsächlich der Punkt, der am ehesten zur Adoption führt. Ich glaube nicht, dass allein die Bereitstellung über einen ETF zur Adoption führt, weil wir haben solche Konstrukte heute schon. Wir haben sind zumindest future-basierte ETFs in den USA. Es gibt schon ETCs in Europa. Aber wenn natürlich jetzt so ein Player wie BlackRock kommt und wenn sich der CEO von BlackRock, vom größten Asset Manager der Welt, dahinstellt und sagt, Bitcoin is a flight to quality, also es ist ein bisschen ähnlich wie Gold und wir glauben daran und wir sind diejenigen, die das jetzt euch als Finanzprodukt anbieten und wir vertreiben das auch über unsere Distributionskanäle, dann ist da halt nochmal eine komplett andere Power dahinter, als wenn jetzt irgendwie die südasiatische Kryptobörse versucht, Bitcoin an den Mann oder an die Frau zu bringen. Und ich glaube, das ist eher der Push, den sich zumindest viele erhoffen, dass dieses ganze Thema noch ein bisschen mehr in den Mainstream kommt und auch natürlich gehörig zur Adoption führt und eben vor allem Kunden in den Markt bringen, die heute noch nicht im Markt sind. Du hast es gerade gesagt, die heute im Markt sind, sind ja vor allem diejenigen, die eben hier die Crypto-Wallets selbst haben. Die haben ihre Bitcoin sowieso schon gekauft, aber eben viele, die das Thema irgendwie interessant finden und sagen, ja, ich kenne mich damit nicht so wirklich aus, ich habe mich damit noch nicht so wirklich beschäftigt, aber wenn dann jetzt so jemand wie BlackRock kommt und sagt hier, oder auch von mir aus die DWS dann in Europa und sagt, hier ist ein Produkt, das wir anbieten, wir stehen ein Stück weit dafür gerade, dass das alles sauber reguliert ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man da noch eine andere Kundengruppe erreicht.
Ich glaube ja vor allem, dass die Banken und Asset Manager in den USA diesen Schritt ja nicht gehen, just for the sake of it. Also ich glaube, die Nachfrage der Kunden wird ja schon irgendwo da sein oder sie werden ja irgendwo mal davon gehört haben, dass Leute das interessant finden. Ansonsten glaube ich, würden sie diesen Schritt nicht gehen und deshalb, ich sehe es tatsächlich ähnlich wie du. Ich glaube auch, dass das ein spannendes Event ist. Auch eins, was wir jetzt schon so ein bisschen in den letzten Monaten im Markt gesehen haben, dass Leute sehr stark auf diese Announcements hin irgendwie jetzt investieren und traden. Und ich glaube, das kann man für die nächsten Monate mal so im Hinterkopf behalten.
Ja. So, aber jetzt sind wir irgendwie an dem Punkt, dass es klar ist, der Markt ist relativ groß, es sind große Player, die in den Markt reingehen. Wir beide haben jetzt sicherlich ist es durchblitzen lassen, dass wir durchaus Fans der ganzen Thematik sind, aber lass uns doch da noch ein paar Gründe dazu auch nennen, warum wir glauben, dass Bitcoin oder Ether einen Wert hat, weil das ist mal die Voraussetzung dafür, dass es ja irgendeinen Mehrwert bringen muss. Frage ist ja Spekulationsblase oder nicht. Was ist denn so dein Bitcoin, vielleicht fangen wir mit Bitcoin an, dein Bitcoin-Pitch, ja, wenn du jetzt jemand sagen müsstest oder wenn dich jemand fragt, du, ich überlege in Bitcoin zu investieren, irgendwie habe ich Angst, dass das alles so eine Blase ist und wieder platzt, was würdest du dem oder derjenigen erzählen, warum das eventuell nicht so ist?
Puh, ich finde es tatsächlich bei Bitcoin schwieriger als bei anderen Assets.
Ich aber auch, ja. Deswegen habe ich dir auch die Bitcoin-Frage gestellt.
Okay. Ich kann es trotzdem mal probieren. Vielleicht vorweg, ich glaube, es findet sehr viel Spekulation in diesem ganzen Space statt. Es ist etwas Neuartiges, etwas, was irgendwie, glaube ich, auch teilweise schwer zu greifen ist, gerade wenn es um sowas wie Bitcoin geht, was irgendwie ein bisschen abstrakter ist per se, weil irgendwie kein klassisches Geschäftsmodell dahinter liegt. Deshalb, glaube ich, ist es jetzt schwierig, da irgendwie sich ein Net Asset Value oder sonst was schön zu rechnen. Ich glaube, mein Pitch für Bitcoin wäre tatsächlich so ein bisschen das, was ich vorhin schon kurz angedeutet habe, so für mich tatsächlich so eine Form von digitalem Gold, wo wir jetzt schon sehen, dass es global akzeptiert wird, wo wir gleichzeitig einige Makrotreiber haben, die dem Ganzen irgendwo über die nächsten Jahre, längerer Zeitraum, dann auch irgendwie dem Ganzen Rückenwind gibt. Und es immer noch etwas ist, was, glaube ich, heute relativ nischig ist, wenn man sich jetzt, ja, es ist schon ein großer Asset, aber es ist halt trotzdem noch in Gesamtgrößen vom Finanzmarkt immer noch sehr, sehr klein. Und deshalb, glaube ich, ist auch schon hier einfach noch Wachstumspotenzial
drin. Also ich will mich nicht drücken, ja. Also ich gebe dir gerne meinen Bitcoin-Pitch auch und mir geht's genauso, dass mir der Ethereum und Ether-Pitch immer ein bisschen leichter fällt als der Bitcoin-Pitch. Aber tatsächlich sehe ich auch Bitcoin eher als digitales Gold. Vielleicht kann ich noch dazu sagen, warum ich nicht glaube, dass Bitcoin mal ein Zahlungsmittel wird, weil das ist ja, glaube ich, die Hoffnung vieler Bitcoin-Anhänger, dass wir irgendwann alle mal mit Bitcoin bezahlen. Aber mein Argument ist dann immer, mal angenommen, Bitcoin funktioniert super gut und es gibt in 50 oder 100 Jahren noch Bitcoin und der Preis ist dadurch natürlich gestiegen und es gibt unglaublich viele Menschen, die Bitcoin besitzen. Dann ist es ja irgendwann so, dass ich meine Wallet auf dem Handy habe und da ist Bitcoin drauf und da ist der Euro drauf. Und wir sind jetzt in einem Szenario, wo Bitcoin wirklich gut funktioniert. Bitcoin ist auf 21 Millionen begrenzt. Der Euro inflationiert jedes Jahr. Es werden jedes Jahr neue Euros gedruckt. Das heißt, zwangsläufig ist es so, dass der Bitcoin im Vergleich zum Euro deflationär ist. Ja, das heißt, das müsste langfristig der Bitcoin-Preis steigen. Und wenn jetzt wirklich Bitcoin super erfolgreich ist, habe ich keinen Anreiz, meine Bitcoins für den Kaffee auszugeben, weil ich ja das Gefühl, die Erwartung habe, dass Bitcoin morgen mehr wert ist als der Euro, den ich auch noch auf meiner Wallet habe. Das heißt, ich werde immer anfangen, den Euro auszugeben und den Bitcoin als Sparvehikel nutzen. Das heißt, so ein bisschen, je erfolgreicher der Bitcoin ist, das heißt, je erfolgreicher er als Sparvehikel funktioniert, desto weniger werden wir ihn wahrscheinlich als Zahlungsmittel nutzen. Ja, und deswegen ist meine View auf Bitcoin auch, dass wenn es funktioniert, es wirklich eben dieses digitale Gold werden kann. Aber dazu muss ich auch immer sagen, dieses Asset ist jetzt 15 Jahre alt. Gold ist auch nicht innerhalb von 15 Jahren zu dem geworden, was es mal ist. Das ist wahrscheinlich eher ein jahrhundertelanger Prozess. Und es würde mich nicht wundern, wenn wir einfach auch 50, 100, 200, 500 Jahre brauchen, bis der Bitcoin mal wirklich als so eine Art digitales Gold auch akzeptiert wird. Ja, und ich glaube, da ist von vielen Fans so der Zeithorizont einfach deutlich zu eng. Die sehen einfach, das ist ein unglaublich spannend, technologisch spannendes Konstrukt und das funktioniert wirklich wie digitales Gold. Das heißt aber ja noch nicht, dass die komplette Gesellschaft das auch so sieht und das ist so ein bisschen die Voraussetzung bei Gold, weil da geht's halt einfach um so eine Art sozialen Kontrakt, ja, um Vertrauen, dass wir alle in dieses Asset brauchen und es baut sich halt nicht in 5 oder 10 Jahren auf.
Ja. Wenn wir jetzt auch über das Thema Spekulation oder Spekulationsblase sprechen, ich glaube, dass Bitcoin als irgendwo Crypto-Asset jetzt vielleicht noch ein bisschen harmloser, wenn man da irgendwie mitbekommen hat, was die letzten Jahre in der NFT-Welt, in der DeFi-Welt und sonst wo los war. Und vielleicht das ist schon ganz interessant, auch darüber zu sprechen, weil ich glaube, also Krypto ist ja per se ein offenes System und der meiste Code ist Open Source irgendwie auf einer Blockchain gespeichert. Und ich kann mit wenigen Klicks jetzt einen Token launchen und kann den irgendwo, hab ein globales Liquiditätsnetzwerk, auf dem ich den launchen kann. Und ich glaube, so ein offenes System ist, da findet per se mehr Innovation statt und Leute spielen damit rum. So, das hat Vorteile, das hat auch viele, viele Nachteile und die Nachteile ist oftmals das, was wir dann, sag ich mal, mit dieser sehr, teilweise sehr absurden Spekulation sehen, wo dann Leute irgendwie, ja, irgendwer auf Twitter irgendeinen Token promotet und Leute kaufen das und das geht 5000% in die Höhe und am nächsten Tag wieder 5000% runter. Das sind halt so die Nebeneffekte, die wir dadurch sehen. Deshalb glaube ich, ich glaube, Krypto ist tatsächlich beides. Eine Asset-Klasse, aber auch eine riesen Spekulationsblase. ich hoffe, oder da ist so meine Hoffnung tatsächlich so ein bisschen, dass Regulierung da mittelfristig weiterhelfen wird. Und ich glaube, in Europa haben wir ja schon einen großen Schritt gemacht. Mika, finde auch nicht alles toll daran, aber ich glaube, wir brauchen Regulierung, gerade wenn wir Krypto auch als Asset-Klasse irgendwo sich verfestigen möchte. Und das wird es nur, wenn viel, viel mehr Geld in diesen Markt reinkommt, als bisher drin ist, weil bisher ist das immer noch sehr klein. Und ich glaube, das wird so einen Teil der Spekulation dann auf jeden Fall auch begrenzen. Dieser offene Ansatz des Systems hat immer auch meiner Meinung nach viele Vorteile, weil man eben sehr einfach Sachen ausprobieren kann, Code forken, also so quasi kopieren kann und unterschiedlichste ökonomische Experimente letztendlich auf der Blockchain laufen kann und laufen lassen kann. Und ich glaube, wir haben auch viele der positiven Entwicklungen und Innovationen, die wir in dem Space gesehen haben, kommen nicht zuletzt auch daher, dass es ein offenes System ist.
Und diese Regulierung, und ich würde sogar jetzt ein Stück weit Bereinigung nennen, die findet ja gerade schon statt. Also wenn ich sehe, wie dieser Space vor 5 Jahren ausgesehen hat und was wir jetzt auch in den letzten 1-2 Jahren gesehen haben, das tut zwar immer unglaublich weh, wenn die drittgrößte Kryptobörse pleite geht, also FTX in dem Fall, und es sich herausstellt, dass der CEO einfach Kundengelder hinterzogen hat. Oder wenn gestern, ganz frische Meldung, der CEO der allergrößten Kryptobörse Binance, also CZ, zurückgetreten ist wegen Geldwäsche und so weiter. Das tut weh, aber ich habe das Gefühl, dass wir da schon in die richtige Richtung gehen, gerade dass der ganze Space deutlich seriöser wird.
Auf jeden Fall. Ich glaube, da ist mir immer wichtig, die Unterscheidung quasi Kryptounternehmen und Blockchain-Technologie. Ich glaube, das sind zwei separate Themen, die dann medial oft vermixt werden. Also nur weil irgendwie Sam Bankman-Fried ein Massive Fraud ist, heißt das nicht, dass irgendwie Blockchain-Technologie nicht funktioniert oder sonst was. Aber ich bin da voll bei dir. Also ich glaube, das sind wichtige Schritte. Ich glaube auch, das, was wir gestern mit Binance gehört haben, die Meldung ordne ich halt sehr positiv ein, auch wenn es per se erstmal keine schöne Meldung ist. Aber das sind quasi Schritte, die notwendig sind, um auch irgendwie weiterzukommen.
Julius, das tut zwar weh, dich hier in unserem Podcast mit jemand anderem zu hören, aber du hast es ja tatsächlich auch schon mal mit Max bei der Founder Series gemacht. Trotzdem, wie war's nach so langer Zeit, sich mal mit jemandem zu unterhalten, der wirklich auch Ahnung von Krypto hat? Was hast du mitgenommen? Was fandest du cool und was würdest du vielleicht anders machen oder siehst du auch anders?
Nö, ich glaube, es war super, hat Spaß gemacht. Ich fand die Idee von Alex super, dass wir die Intro so ein bisschen über diese paar Fragen, die wir uns gegenseitig stellen, machen. Ich glaube auch, dass die ein oder andere Info die Leute durchaus abgeholt hat. Also ich hatte nach dem Gespräch gesehen, dass 1-2 Leute auf LinkedIn auch gepostet hatten, dass sie überrascht waren, dass Bitcoin zum Beispiel hier den mittlerweile schon den Top 10 größten Assets der Welt ist. Damals noch Platz 12. Ja, ansonsten glaube ich, hoffe ich, dass wir so ein bisschen Einblick geben konnten, warum wir glauben, dass das Ganze sich eigentlich als eigene Asset-Klasse mittlerweile so ein bisschen entwickelt oder mehrere Asset-Klassen. Den Punkt habe ich ja gemacht. Und obwohl es sehr viel Spekulation gibt, vielleicht auch ein bisschen darüber hinausgeht.
Ja, ich muss auch sagen, und ich weiß gar nicht, ob ich so fühlen darf, weil du mich ja quasi hintergangen hast, aber ich muss sagen, es war echt eine sehr, sehr coole Folge. Ich habe viel gelernt. Ich fand äußerst spektakulär zu hören, dass selbst wenn ich auf dem All-Time-High mit einem Sparplan angefangen hätte, jetzt im Plus bin, hat ja selbst dich auch verwirrt. Also ich habe tatsächlich sehr, sehr viele Dinge mitgenommen und ich muss auch sagen, ihr habt trotzdem ihr Krypto-Bros seid, so in die Ecke würde ich euch jetzt einfach mal stellen, fand ich es einen sehr, sehr fairen Ausblick oder Blick auf den Markt einfach. Wobei man natürlich auch sagen muss, also das Ergebnis, dass ihr eher pro Anlageklasse seid und und gegen Spekulationsobjekte, also das hat mich jetzt wiederum nicht so krass verwundert.
Ich glaube, wir haben versucht, es war ja keine Krypto-Konferenz, sondern es war ja eher so eine Fintech-Konferenz und ich meine, am Vormittag gab es ein Panel zu Stablecoins und dann hat jemand gefragt, wie viele Leute im Publikum schon irgendwie mal Stablecoins gehalten haben oder damit Transaktionen gemacht haben. Das waren nicht viele, das waren irgendwie so 15-20% maximal somit haben wir versucht natürlich uns auch so ein bisschen da anzupassen und jetzt nicht irgendwo abzunörden, sondern das einigermaßen objektiv zu besprechen. Natürlich sind wir gewissermaßen biased, weil wir irgendwie sicherlich überzeugt sind, dass das hier weitere Adoption haben wird und viel, viel größer werden wird in der Zukunft. Aber ja, ich glaube, mir hat es auch Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass es auch für unsere treuen Hörer mal vielleicht trotzdem eine nette Abwechslung war. Ein bisschen anderer Rahmen, anderes Setting.
Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Vielleicht letzte Frage zum Abschluss. Jetzt, wo du schon so irgendwie auf den Geschmack gekommen bist, auch mit anderen Leuten zu quatschen, wen würdest du dir als nächstes wünschen? Mit wem würdest du denn gerne nochmal ein Cross-Feature machen?
Naja, wir sind ja gerade dabei, unsere Founder-Series zu planen. Die Staffel 2, schon mal ein bisschen Alpha. Wir haben schon 2 Aufnahmen jetzt vor Weihnachten noch im Kalender. Und da sind einige Leute dabei, mit denen ich gerne sprechen möchte. Aber da bist du, die ist ja auch dabei. Von daher, ich freue mich auch wieder mit dir zu sprechen und auch noch mit anderen Leuten zusammen. Von daher, das ist, glaube ich, so mein Traum-Szenario.
Ich werde da, also vielen, vielen Dank, das ehrt mich natürlich und ich werde dir meine Dankbarkeit zollen, indem ich versuche, dich nicht zu blamieren. Ich freue mich auf jeden Fall auf diese Gespräche und ich hoffe auch, dass unsere Hörer da hier ganz viel Spaß hatten bei dem Gespräch mit Alexander. Ansonsten hier natürlich auch wie immer der Hinweis, bitte, wenn ihr Hörerwünsche oder also Hörerfragen habt, Feedback, Kritik, Themenwünsche oder whatever, dann schreibt uns das auch sehr, sehr gerne an unsere Social Media Accounts, das sind unter dem Handle allescoin_pod. Wir sind natürlich auch über LinkedIn erreichbar. Schaut auch gerne bei den Leuten von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll vorbei. Die freuen sich sicherlich auch, wenn ihr da ein bisschen Liebe da lasst. Und ansonsten, Julius, sprechen wir uns hier am Samstag in gewohnter Form weiter. Ich freue mich drauf.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.